WDR 3 Podcast. Forum.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen im kleinen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks zu Köln. Heute mit einem landesgeschichtlichen Thema, einem kulturpolitischen Thema ersten Ranges. Titel unseres Gesprächs: Schatzhaus Nordrhein-Westfalen. Wohin steuert das Haus der Landesgeschichte Nordrhein-Westfalen? Denn dessen Eröffnung dürfen wir in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Näheres im Verlauf dieses Gesprächs. Unser Land hat nämlich Geburtstag. Es wird im August 75 Jahre alt. Am 23. August 1946 ist es durch Militärverordnung der britischen Besatzungsmacht aus der Provinz Nordrhein, der preußischen Rheinprovinz sowie der Provinz Westfalen hervorgegangen. Mit Militärverordnung dann ist im Januar 47 auch Lippe eingemeindet worden. Wir wollen darüber sprechen, was die Geschichte für unser Land bedeutet, weil das Land mehr ist als nur die Summe seiner Teile. Wir wollen das Geschichtsbewusstsein prägen, so hat Stiftungs- und Landtagspräsident André Cooper im Düsseldorfer Landtag gesagt, zu den Zielen und Absichten eines Hauses der Landesgeschichte, das in Düsseldorf am Rheinufer bald seine Türen öffnen soll. Ich freue mich, dass Sie die Zeit genommen haben, hier im kleinen Sendesaal in Köln des Westdeutschen Rundfunks anwesend zu sein. Bei uns ist Frau Dr. Rischhoff-Patzinger. Sie ist die Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe als Landesrätin. Herrin, ich werde es nie lernen, über 15 oder 16 Museen?
18,
siehst du. Ja, jetzt muss ich es mir aber mal
und
merken.
Und 2 Besucherzentrum.
Na,
und
das
5 Kulturen.
Will was heißen. Bei uns ist auch Frau Professor Dr. Gertrude Zepel-Kaufmann, Literaturwissenschaftlerin, lange tätig an der Heine-Universität in Düsseldorf, und wir kennen sie als Initiatorin, Leiterin, Gründerin des Instituts Moderne im Rheinland. Bei uns ist auch Dr. Ulrich von Ahlemann, Professor für Politikwissenschaft, ausgewiesener Landespolitik- und Landesgeschichtskenner durch diverse Bücher. Zu uns hat auch gefunden Professor Dr. Hans-Walter Hütter. Wir kennen ihn als Präsidenten der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, dem er seit der Gründungszeit angehört, seit einigen Jahren als Präsident der Stiftung und gegenwärtig auch als Präsidiumssprecher des neuen Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen in der Präsidialstruktur. Zusammengefunden haben wir auf Einladung der Kulturpolitischen Gesellschaft. Für Sie ist Dr. Hagen Lippe-Weißenfeld bei uns, und der Name legt schon nahe, dass auch die lippische Komponente hier nicht untergehen soll. Ich will es nicht verballhornen, Herr von Ahlemann. Meine Mutter sang immer gern den Karnevalsschlager "Wir Eingeborenen" von Trizonesien vom 11.11.1948. Sind wir Nordrhein-Westfalen Trizonesier oder was sind wir?
Nein, wir sind zusammengewachsen, ganz erstaunlicherweise. Dieses alte Wort von dem Bindestrichland ist völlig aus eigentlich. Es gibt ja genug andere Bindestrichländer, noch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein. Also Nordrhein-Westfalen ist zusammengewachsen aus den Hauptteilen Westfalen und Rheinland und dem kleinen, wunderschönen Lipperland. Und insofern muss man jetzt nicht noch nachträglich etwas zusammenkleben durch eine solche wichtige Gründung wie das Haus der Geschichte. Es wird das ganze Land, da bin ich sicher, repräsentieren und darstellen und anschaulich machen für die Bürger, auch zum Anfassen hoffentlich. Aber es soll, da sage ich gleich etwas Kritisches zu dem Titel unserer Sendung, es soll eigentlich kein Schatzhaus sein. Schatzhaus ist nämlich das Museum von vorgestern. Das sammelt und stellt tolle Sachen aus, die Strickjacke von Helmut Kohl und den Mercedes von Konrad Adenauer, sondern ein neues Museum muss mit den neuen Möglichkeiten der audiovisuellen, der neuen Medien, dem Mitmachanspruch der Bürger und Bürgerinnen, die da reingehen wollen, und die Schüler und Schülerinnen, die da das richtig machen sollen, mitmachen sollen und nicht eben Schätze sammeln. Insofern würde ich mich freuen, wenn die ganze Gründung genau in diese Richtung abzielt.
Keine Kronjuwelen also sollen ausgestellt werden. Die Geschichte Nordrhein-Westfalens, Zitat, ist so vielfältig wie das Land selbst. Die vielen Kulturen, Traditionen und Mentalitäten in all unseren Landesteilen sind ein großer Schatz, hat Landesvater Ministerpräsident Laschet gesagt. Diesen Nordrhein-Westfalen-Schatz wollen wir mit dem Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich machen, damit auch die Identifikation mit ihrer Heimat beginnen kann, dazu beizutragen. Ich will jetzt nicht über diese in meinen Augen geschichtspolitisches Leuchtturmprojekt oder auch diesen neuen Zug dieser Landesregierung sprechen, sondern Frau Zepel, Sie fragen, das alles fängt ja nicht schlagartig 1946 an, oder?
Natürlich nicht. Und insofern würde ich auch anschließen an Herrn von Ahlemann und doch noch einen anderen Begriff oder eine andere Perspektive zum Begriff Schatzhaus dazu nehmen, dass Schätze natürlich auch immer was zu entdeckende sind. Also die Adelskultur hat Schätze ausgestellt, weil sie damit ihre Größe zeigen wollte. Diesen Aspekt würde ich in der Tat, so wie Sie es kritisch gesehen haben, genauso sehen. Aber was wir jetzt entdecken können und was vermittelbar ist und was zum Reichtum des Landes beiträgt und auch zukunftsfähig ist, ist das, was dieses Land in seiner topografischen Ausdehnung, in seinen eigenen Geschichten im Lauf der Jahrzehnte und weit vor die Geschichte Nordrhein-Westfalens zurückgehend gesammelt hat, was sie generiert hat, was sie an Kompetenzen erworben hat, die im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland durchaus hervorstechen. Das muss und soll ebenfalls Teil eines solchen Museums werden, ohne dass es rein raummäßig so viel einnimmt, aber vom Denken her, von der Konstruktion dieses Landes her, ist das der Zugewinn, der auf keinen Fall versäumt werden darf.
Der Behrensbau am Rheinufer in Düsseldorf, die ehemalige Konzernzentrale von Mannesmann, bis vor einigen Jahren war das alles noch strittig. Wir reden jetzt so selbstverständlich davon, das ist das alles überhaupt nicht. Das ist der Endpunkt gewissermaßen eines langen Prozesses. Ich hoffe, Herr Lippe-Weißenfeld wird uns noch ein bisschen aufklären. Professor Hütter, das Gebäude atmet Landesgeschichte, in das Sie einziehen, das Sie eröffnen wollen im Herbst. Amelungsen, Karl Arnold, die ersten Ministerpräsidenten waren dann da. Mannesmann hatte seine Konzernzentrale. Ich will versuchen, Sie gleich zu ärgern zu beginnen. Welche Themenfelder wollen Sie im Herbst, wenn Sie eröffnen, präsentieren? Ist das der Taubenzüchterverein und der BVB, der Opel Kadett, Pott und Pütt, Karneval, Kunst, Kohle? Klären Sie uns auf.
Also Sie wollen mich zu Beginn ärgern, dann darf ich Sie ein wenig korrigieren. Das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens wird im August nicht in toto eröffnen. Sie sollten also nicht jetzt bei der Hörerschaft den Eindruck erwecken, dass dieses Museum in Dauerausstellung, Wechselausstellung, Veranstaltungen etc. im August öffnet. Was eröffnet werden wird am voraussichtlich 26. August dieses Jahres, ist die Jubiläumsausstellung zum 75-jährigen Jubiläum des Landes. Und das ist eine, wenn Sie so wollen, Werkstattausstellung, eine Sonderausstellung, die bis Frühjahr, bis Mai nächsten Jahres gezeigt wird. Und diese Ausstellung ist eine erste Visitenkarte, die das Haus abliefern will. Thema sind die 75 Jahre. Und es wird also nicht ein chronologischer Rundgang durch 75 Jahre Geschichte sein, mit all den Themen und Unterthemen, den schönen und weniger wichtigen Dingen, die Sie jetzt genannt haben, sondern diese Ausstellung wird sich orientieren auf etwa 1200 Quadratmetern Fläche. Das ist relativ viel für eine Wechselausstellung. Die Dauerausstellung, darf ich sagen, wird mehr als das Doppelte der Fläche später haben. Aber auf diesen 1200 Quadratmetern werden 8 große Herausforderungen präsentiert, mit denen sich das Land in den 75 Jahren auseinanderzusetzen hatte. Nicht nur die Herausforderungen, sondern auch deren Bewältigungen oder auch Nichtbewältigungen, soweit dies der Historie entspricht. Und das sind Themen wie der politische Neuanfang, Soziales, Bildung, wirtschaftlicher Strukturwandel, Umwelt, Umweltschmutz und Umweltschutz, Religionen, innere Sicherheit, Kunst, Kultur, Medien. Das sind die Schwerpunktthemen. Und dann nochmal, Herausforderungen und deren Bewältigung, das ist das Thema. Das ist also die Jubiläumsausstellung wird auch keine Jubelausstellung, sondern wird ausdrücklich eine kritische Ausstellung, die sich mit den Themen, die ich umrissen habe, beschäftigt und die dann sowohl Bewältigung wie auch Nichtbewältigung, offene Fragen und Lösungen präsentiert. Also ein buntes Spektrum, das das Land widerspiegelt, die Geschichte des Landes widerspiegelt. Und um einen Satz zu den ersten Anmerkungen von Herrn Allemann zu sagen. In der Tat, wir wissen schon aus den Forschungen von Peter Hüttenberger aus den 70er Jahren, dass
verstorben,
der erste Lehrstuhlinhaber für die Landesgeschichte damals in Nordrhein-Westfalen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts die einzelnen Teile dessen, was heute Nordrhein-Westfalen ausmacht, zunehmend zusammengewachsen sind. Das will ja auch gar niemand in Frage stellen. Ich will nur noch mal deutlich machen, das Stiftungsgesetz für das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen sagt ganz deutlich, die Geschichte Nordrhein-Westfalens lebendig, vielfältig, besucherfreundlich zu präsentieren und auch auf die Vorgeschichte einzugehen. Und das wird die Dauerausstellung auch tun.
Wir haben auf Einladung von Herrn Lippe-Weißenfeld und der Kulturpolitischen Gesellschaft im November 18 im LVR-Museum in Bonn zusammengesessen, mit Landtagspräsident Cooper noch. Da war man überhaupt noch nicht sicher, ob das Finanzministerium überhaupt erlaubt, den Behrensbau zur Verfügung zu stellen. Darüber sind wir jetzt schon hinaus.
Das war voriges Jahr um diese Zeit knapp sicher.
Herr Lippe-Weißenfeld, nach dem, was Sie bisher gehört haben, finden Sie sich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie im Herzen, wie sagt man da, Lipper sind, Lipizzaner sind Sie ja nicht, sondern Lipper sind, sondern finden Sie sich da schon wieder?
Also das Thema ist einfach wichtig und spannend und deswegen finde ich mich in dem Thema natürlich wieder, klar. Ob jetzt die 8 Herausforderungen, wie Sie es bezeichnet haben, jetzt schon ein Fingerzeig auf die Qualität der späteren Ausstellungen oder auch des musealen Betriebes sind, das will ich jetzt mal anheimstellen. Ich würde denken, das ist für eine Werkstattausstellung und mehr kann es ja erstmal nicht sein. Es ist ein praktikabler, ich sag mal pragmatischer Ansatz in der Kürze der Zeit. Jetzt ist es natürlich so, dieses Landesmuseum hat ja deshalb seine Bedeutung, weil es nicht nur das bevölkerungsstärkste Bundesland letztlich bearbeitet, widerspiegelt, in die Zukunft begleitet und damit ja eigentlich eine Riesenchance bietet, dass man im Unterschied zu den anderen Häusern der Geschichte, die wir ja reichhaltig auch in anderen Bundesländern haben, hier sagen könnte, man schafft eine Art Museum der Zukunft, was eben nicht nur in den Rückspiegel schaut, sondern wirklich eine Art Plattform ist für zukünftige oder gegenwärtige gesellschaftliche Debatten und Diskussionen. Und jetzt hat Herr Hütter ja eine Doppelrolle auf. Das haben Sie vorhin eingangs erwähnt. Er ist Präsident der Stiftung des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik, was unweit von hier in Bonn steht, und ist jetzt Präsident des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Das ist, ich sag jetzt mal, nicht übel nehmen, Herr Hütter, unter kulturföderalistischen Gesichtspunkten jetzt auch nicht ganz uninteressant, sage ich mal. Weil man natürlich schauen muss, wenn so ein Haus sich entwickeln soll. Es ist ja so, wenn jetzt eine Person die Verantwortung für zwei Institutionen mit einer ähnlichen Genese oder auch Ausrichtung haben, darf daraus nicht, das würde ihm mit Sicherheit nie passieren, aber kann ja sein, die Gefahr entstehen, dass man Bonn 2.0 in Düsseldorf feiert, im Sinne einer Filiale eines Mutterhauses. So, jetzt nochmal zurück. Das nordrhein-westfälische Bundesland hat es verdient mit seiner reichen Geschichte, dass man hier etwas macht, was einen extrem hohen Anspruch hat. Jetzt werde ich mal museal, als ehemaliger Museumsdirektor, dass man nämlich nicht bei, sagen wir mal, Folklore bleibt, sondern wirklich sagt, wir müssen hier Inhalte liefern. In der Satzung steht im Übrigen auch Forschungsleistungen erbringen und diese Forschungsleistungen sichtbar machen. So, und das wird die Herausforderung werden und da braucht es wirklich viel, sagen wir mal, Sachverstand und auch wirklich Einbindung aller Beteiligter, dass man das hinbekommt, denn von außen gesehen hat dieses Haus der Geschichte bisher, ehrlich gesagt, noch gar keinen Charakter. Die Menschen, wenn sie heute mal so rumfragen, was verbinden sie damit, dann assoziieren die sozusagen das, was sie von anderen Häusern der Geschichte kennen oder vielleicht auch aus Bonn kennen. Das ist ja nicht das Schlechteste. Aber da muss jetzt ein anderer Anspruch dahinter und darüber möchte ich heute mehr erfahren.
Bevor Sie entgegnen, müssen wir Frau Rischhoff-Partzinger Gelegenheit geben, das Wort zu bekommen. Sie hat geduldig gewartet. Herr Lippe-Weißenfeld hat sehr elegant mit einfließen lassen, dass er auch mal kaufmännischer Direktor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf war. Wir haben also wirklich Museumspraktiker hier. Als wir vor 3 Jahren zusammensaßen, Sie erinnern sich gut, hat Ihre Kollegin Frau Karabatsch, die Dezernentin des Landschaftsverbands Rheinland, auf die Frage gesagt, ob der Landtagspräsident Cooper denn schon mal mit ihr Kontakt aufgenommen hätte, weil die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen immerhin über 3 Dutzend Museen verfügen und die museumspraktische Expertise, sagte sie kurzerhand, nein. Hat sich daran was geändert?
Also wir sind schon in Kontakt. Das ist so, und verschiedene Veranstaltungen, die ja dann auf dem Weg zur Eröffnung stattfinden sollen, die sind ja im Land verteilt. Da ist auch was in Münster geplant. Und ich denke, ohne die Expertise der Landschaftsverbände geht es so und so nicht. Also es wurde ja gerade gesagt, wir müssen forschen, wir müssen gucken. Bisher hat ja auch viel Forschung schon stattgefunden. Was ich erstmal gut finde, ist, dass das Museum den Anspruch hat, die Landesgeschichte zu erzählen und nicht zu sagen, wir sind jetzt das Globalmuseum, was alles abdeckt, was auch überhaupt auf dann im Endeffekt 2400 Quadratmetern überhaupt nicht ansatzweise gelingen könnte. Und das Thema Zukunftsthemen, das machen ja alle unsere Häuser. Also ich finde einfach wichtig ist es zu fokussieren, was macht das Haus? Und das Haus beschäftigt sich mit der Landesgeschichte und das ist auch gut so. Und auch wenn es wissenschaftliche Forschung dazu gibt, ist es auch gut so, aber das sollte auch immer im Verbund passieren. Und wie es jetzt angedacht ist mit der Werkstattausstellung und dann mit einer Wanderausstellung, ich halte das auch für eine sehr gute Idee, weil fragen Sie mal im Land rum, wir beschäftigen uns mit dem Haus der Geschichte, aber sagen Sie, Haus der Geschichte, da kommt keiner drauf, was ist denn da geplant, was soll das? Da verbindet man noch nichts mit. Also ist nur noch unwahrscheinlich viel Arbeit zu tun, bis dieses Haus final mal eröffnet wird, um überhaupt dieses Thema an die Menschen zu bringen. Und das geht eben nur über wirklich spannende Themen, es geht auch über gute Exponate. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kann nicht nur das Digitale sein. Man muss sich da wohlfühlen, ob es nachher funktioniert oder nicht funktioniert. Das hängt von der Präsentation ab, das hängt vom Budget ab, das hängt davon von der museumspädagogischen Vermittlung ab, wie ist man im Internet unterwegs etc. Aber erstmal, dass es das gibt, finde ich auch sehr gut. Und die Zusammenarbeit mit den Landschaftsverbänden wird kommen, weil selbst die Themen, die da sind, das sind alles Themen, da sind die Dinge in den Sammlungen der Landschaftsverbände. Und ich finde es wichtig, auch gegenseitig auf sich zu verweisen.
Barbara Rüschhoff-Patzinger, war das Herr von Allemann?
Ich würde mich völlig missverstanden fühlen, wenn ich jetzt plädieren würde, nur für die elektronischen Medien und so weiter und nicht auch hervorragend inszenierte Sammlungsgegenstände. Natürlich gehören die dazu, natürlich sollen die Fantasie ankurbeln, die Fantasie nämlich auch weiterzudenken, auch im Sinne von Herrn Lippe-Weißenfeld. Herr Hütter, ich habe mir natürlich auch jetzt schon mal angeschaut, diese 8 Herausforderungen, die Sie nennen. Ja, der Kritiker ist immer leicht, der sagt, ja, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Aber es gibt ein mehr so strukturelles, allgemeine Aspekt, eine Perspektive, die mir ein bisschen fehlt. Denn dieses ist ein sehr unpolitisches Konzept. Die Demokratie leben, unser Parlament, unser Landtag, die Parteien sowieso, das kommt da scheinbar nicht vor. Bildung kommt wohl auch nicht vor. Also da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob man dieses vielfältige Land, ja, die Vielfalt selber kann man nicht abbilden. Da kann man eben in alle Museen des Landschaftsverbands Rheinland hintereinander gehen. Dann hat man die Vielfalt. Aber ob das schon dieses jetzige Konzept schon der Weisheit letzter Schluss ist, das würde ich doch noch mal in Frage stellen.
Jetzt muss er Gelegenheit haben, Frau Zippel, eine Sekunde nach zwei, drei.
Also Herr Allemann, zunächst mal Bildung kommt vor. Der politische Neuanfang ist da. Also all die Themen, die Sie jetzt aufwerfen, sind sogar in dieser kleinen Jubiläumsausstellung vorhanden. Wir reden ja jetzt nicht über das Konzept für die Dauerausstellung, dass Frau Patzinger sogar eine Ausstellungsfläche von insgesamt etwas mehr als 3000 Quadratmeter haben wird, wenn nichts dazwischen kommt. Also insofern ist das eine ganz andere Frage. Und das Konzept, Herr von Allemann, für die Dauerausstellung muss ja erst noch entwickelt werden. Dieses, was jetzt geschieht, ist, wie ich eben sagte, eine erste Visitenkarte. Und lassen Sie mich bitte nochmal in Erinnerung rufen. Wir sind ja hier Leute in einem Kreis, die wissen, wie Museen funktionieren und wie lange es normalerweise dauert, ein Museum auf den Weg zu bringen. Ich darf Ihnen Erinnerung bringen. Am 12. Februar 2020 hat das Kuratorium sich konstituiert und das Präsidium berufen. Das ist ein Präsidium aus 3 Personen, um das deutlich zu sagen. Davon bin ich einer. Die zweite im Bunde ist Gabriele Uelsberg, die langjährige Direktorin des LVR Landesmuseums in Bonn und Professor Grütter, der langjährige Direktor des Ruhrmuseums in Essen. Wir sind das Trio, das gebeten sind, die Gründungsphase auf den Weg zu bringen und nur mit all den Erfahrungen, die wir dort einbringen konnten und im Moment können, wir machen das ja ehrenamtlich neben unseren eigentlichen Jobs, sollen wir über 3 Jahre dieses auf den Weg bringen. Also es wird, Herr Lippe, keine Filiale von Bonn. Dafür haben wir ja schon in Berlin 2 und in Leipzig ein Haus, das zur Stiftung in Bonn gehört. Nein, dieses Düsseldorfer Haus muss eine ganz neue Entwicklung, das muss eine Fortentwicklung, wenn Sie so wollen, werden. Und das ist ja das Spannende an der Sache. Ich sehe übrigens auch keine Konkurrenz zwischen Düsseldorf und Bonn, sondern eher ein belebendes Element. Also insofern, Herr Allemann, die Themen, die Sie nennen, haben wir auf dem Radar. Und es sind sogar diese Themen in dieser kleinen Wechselausstellung vorhanden. 26. August, dann werden wir es alle sehen. Frau Patzinger, ich darf ergänzen nur noch, die Kooperation findet auf der Arbeitsebene statt mit den Landschaftsverbänden täglich. Wir haben es aber ja auch so konstruiert, dass im Kuratorium die Leitungen der beiden Landschaftsverbände Sitz und Stimme haben und im wissenschaftlichen Beirat zusätzlich sowohl aus dem LWL wie aus dem LVR je ein ein Vertreter der Wissenschaft im Beirat vertreten ist und damit auch heftig mitdiskutiert. Und eine Kollegin macht auch eine dieser Veranstaltungen hier in Köln schon, die jetzt geplant ist. Also die Kooperation zu den Landschaftsverbänden ist sehr gut.
Also ich bin stellvertretende Kuratorium im so. Deshalb bin ich da auch natürlich ganz gut informiert. Und Herr Löb geht ja auch regelmäßig zu den Sitzungen.
Das ist der Direktor des Landschaftsverbandes.
Genau, Direktor des Landschaftsverbandes. Ich bekomme netterweise die Einladung halt auch immer. Und das stimmt, da sind wir vertreten. Unsere Sorge war ja immer, und ich bin ja nun mal Landesrätin für den westfälisch-lippischen Landesteil. Wir haben gerade gehört, im Präsidium sitzen 3 Leute aus dem Rheinland, 2-mal Bonn, 1-mal Essen. So, Lippe ist nicht vertreten, Westfalen ist nicht vertreten. Ich sag ja einfach nur, wir haben das Nordrhein-Westfalen ist ein riesig großes Land. Und ich habe ja in Köln studiert. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, Westfalen oder Rheinland oder irgendwas. Das war mir egal. Aber seitdem ich Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bin, dann fällt auch schon oft auf. Ich meine, hier sind die Ballungsräume, da sitzt man oft zusammen. Man muss schon auch darauf achten, dass gerade die ländlichen Bereiche mit ihren Qualitäten und nicht nur sozusagen Ackerbauern und Viehzüchter so und Beständigkeit und der sture Westfale und die Lipper, sondern dass man da auch mit Inhalten kommt und nicht nur mit Vorurteilen, möchte ich mal sagen. Und da möchten wir drauf achten.
Ich komme vom linken Niederrhein aus einem eher ländlichen Bereich. Ich weiß, worüber Sie sprechen.
Wo Sie, glaube ich, mal Kulturdezernent waren. Erst Frau Ziepel, dann Herr Lippe-Weißenfeld.
Ja. Ich möchte an einen Punkt ansetzen, also einmal zur Planung. Es gab ja doch eine lange Vorlaufzeit durch die Planungsgruppe, die auch einen sehr umfangreichen Bericht vorgelegt hat, der zeigt, wie sehr schon in Richtung eines, also auch von den Beiratssitzungen, in denen der Austausch zwischen dem, was ich gerne betonen möchte, und auch zu Ihnen hin, Frau Rüschhoff-Patzinger, dass wir ja eine eigene Institutionalisierung der Wissenschaft haben in Nordrhein-Westfalen. Und dass es natürlich Sinn macht, gerade im Hinblick darauf, dass es die Forschung sozusagen parallel, also eine mögliche Gefahr, die in einem Projekt, was sehr stark vom Endzustand ausgeht, nämlich der Ausstellung, einem Museum, was da stehen soll, einem festen Haus, dem möchte ich begegnen, indem ich die Möglichkeiten von Wissenschaft herausstelle. Einmal, was die Grundlagenforschung angeht, die grundsätzlich grenzenlos ist, die Aktualität von Theorieansätzen, die nur in der Wissenschaft geleistet werden kann, der Transfer, der geleistet werden muss, indem es eine adäquate Zusammenarbeit gibt zwischen der Wissenschaftsebene und dieser pragmatischen Ebene, der Ausstellungsebene. Noch ein letztes, was mir an dieser Stelle wichtig ist, es gibt nur einiges, aber das unbedingt jetzt in diesen Kernbestand reingehört, ist der Cultural Turn in den Wissenschaften. Das ist nämlich bei der Geschichtswissenschaft ganz klar um mehr geht als eine, die der klassischen Geschichtsschreibung folgt, sondern da hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Und wenn das nicht gelingt, das angemessen einzuarbeiten und die Wissenschaften nicht durch eine Beiratstätigkeit, das ist ja eine sehr schöne Kommentierung und die kann man auch sehr hoch schätzen, aber dass es hier auch eine fundamentale Forschung gibt, die adäquat und quantitativ und qualitativ ihren Stellenwert auch sicher weiß.
Wichtiger Hinweis, wir sammeln noch, Herr Lippe-Weißenfeld, aber der Punkt Begleitung, und ich glaube, es steht sogar im Stiftungsgesetz, Forschungstätigkeit, Dokumentationstätigkeit steht drin. Ich bin sicher, dass Herr Hütter gleich was dazu sagen kann. Herr Lippe-Weißenfeld.
2 Aspekte ganz kurz zu Frau Rüschhoff-Patzinger, dass die Lipper sozusagen hier stärker vertreten werden sollen. Das wird sich nach dem heutigen Tag ändern, da bin ich bei Herrn Hütter sicher. Denn die sind ein sehr stolzes Völkchen und Nordrhein-Westfalen kann stolz sein, dass sie sich für NRW entschieden haben damals und nicht für Niedersachsen, was sie ja auch hätten tun können. Übrigens, ich war mal in einer Jury NRW at its best und die meisten Hidden Champions in NRW kommen woher? Aus Ostwestfalen-Lippe. Also da ist richtig Potenzial und das muss man auch irgendwie würdigen und widerspiegeln. Aber jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt, weil Frau Zippel-Kaufmann gerade...
Sprach der Detmolder.
Ja, nein, das ist so, das ist wissenschaftlich so belegt.
Natürlich. So, aber jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt, weil Sie gerade sagten, Herr Hütter, das Präsidium existiert ja erst so kurzfristig. Also diese Planungsgruppe, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil wir damit auch in das Jahr 2018 zurückgreifen. Zu unserer letzten Sendung, die gab es damals schon und der stand ein Dr. Guido Hitze vor, ein Historiker und die waren richtig fleißig. Und der Herr von Alemann zeigt da gerade eine Zusammenfassung dieses Berichtes hoch, der ist wirklich interessant und den habe ich mir auch mal durchgelesen und muss sagen, da ist ja enorm gearbeitet worden und auch wirklich wissenschaftlich fundiert sozusagen eine Konzeption erarbeitet worden. Und die kann man nicht einfach beiseite legen, sondern die muss jetzt auch ins Zentrum wieder rücken nach dieser Werkstattausstellung, die man jetzt natürlich etwas zügiger auf die Beine stellen muss. Aber dann muss es wieder dicke Bretter geben, die gebohrt werden. Und jetzt noch mal ein bisschen Wasser in den Wein. Sorry, wenn ich mich da vielleicht partiell unbeliebt mache. Aber wenn man sich das Organigramm noch mal anguckt von diesem Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, haben ja die genannten Präsidiumsmitglieder Oelsberg und Grütter auch Abteilungsleiterfunktionen. Und da frage ich mich natürlich als ehemaliger Museumsdirektor, wie geht das denn, wenn ich als Präsidiumsmitglied ehrenamtlich mir selbst vorstehe als Abteilungsleiter? Können Sie das aufklären?
Also zwei Punkte sind genannt worden. Das eine war die fachwissenschaftliche Begleitung, Dokumentation. Das dritte war die Struktur. Eigentlich müssten Sie ja daran arbeiten, sich bald selber abzuschaffen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, wir sind bis Ende 2022 berufen. Und damit ist das endlich. Es gibt die Möglichkeit, die Option einer Verlängerung bis 2024. Ob das Kuratorium das will und ob wir das wollen und ob die Sache das fordert, das wird man später entscheiden müssen.
Was ja, ist mit den beiden Punkten, die wir gerade gehört
haben? Das ist zeitlich befristet. Und es ging schlicht und ergreifend darum, in der noch verbleibenden Zeit bis August 2021 eine Jubiläumsausstellung auf den Weg zu bringen. Das Konzept, Herr Lippe, war von Allemann, das ich natürlich gut kenne. Ich war ja selber Mitglied dieses Beirates, dieser Planungsgruppe. Und der Kollege Hitze und auch der Kollege Goch waren, ich weiß nicht, wie oft bei mir in Bonn, und wir haben uns in Düsseldorf getroffen. Das ist mir alles nicht unbekannt. Nur, alles das, was da steht, ist gute Arbeit. Aber es war nicht auf dem Weg zu einer Ausstellung oder einem Museum. Das wissen Sie als ehemaliger Museumsdirektor, Herr Lippe, sehr gut. Der Schritt von dem großen, umfänglichen Papier zu einer Ausstellung, begrenzt auf 1200 Quadratmetern, mit all den Wünschen, die man hat, das war nicht auf den Weg gebracht. Und da musste zügig was passieren für die Dauerausstellung. Und jetzt, Herr Köhler, darf ich das Datum doch mal einwerfen. Der Behrensbau muss grundlegend saniert werden. Und wir sind alle froh, wenn 2026 zum 80. Jubiläum des Landes der Bau so weit saniert ist, dass er in die Festivitäten zum 80. Jubiläum einbezogen werden kann. Ich glaube, dass die Eröffnung in allen Funktionsbereichen mit Dauerausstellung, Wechselausstellung, Bibliothek und allem, was dazugehört, dass es da auch 28 wird. Ich nenne die Zahl, andere nennen sie vielleicht nicht so gern. Ich glaube, dass das so sein wird, weil das auch die üblichen Vorlaufzeiten für Projekte dieser Größenordnung sind, die wir kennen, aus dem In- und Ausland. Und insofern wird man unter Einbeziehung des Konzeptes oder des Papiers aus der Planungsgruppe, unter Einbeziehung der Erfahrungen, die wir jetzt in der Jubiläumsausstellung machen, unter Einbeziehung der Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten dieses Baus, ein Konzept entwickeln müssen, das nach Fertigstellung der Jubiläumsausstellung ab Anfang 2022 auf den Weg gehen wird. Und dann sind da noch 4 Jahre mindestens, die einer sicherlich heftigen Diskussion Zeit bieten über Inhalte, auch über gestalterische Möglichkeiten, Medieneinsatz, Partizipation. Ich sage auch hier, werden sich Ausstellungen nach Corona verändern müssen? Ich rede mal über das Massenerlebnis Ausstellung. Werden wir noch so viele Menschen in Ausstellungsräumen auf bestimmten Quadratmetern haben können, wie wir sie bislang hatten? Dies alles muss berücksichtigt werden. Und wir haben in Düsseldorf die tolle Chance, all diese neuen, auch gesellschaftlichen Befunde, die sich jetzt ergeben und ergeben werden nach Corona, einzubeziehen in eine moderne Ausstellungsgestaltung. Bitte differenzieren Sie. Hier entsteht eine Jubiläumsausstellung in kürzester Zeit auf Basis der Erfahrung vieler und dann geht es an die große Ausstellung. Wenn Sie gestatten, ein Satz jeweils zu 2 Fragen. Forschung, ja, Forschung soll und wird die Stiftung betreiben. Sie betreibt sie jetzt schon objektbezogen und besucherorientiert. Basale Geschichtsforschung wird das Haus nicht allein betreiben können. Das wird auch hoffentlich keiner wollen, sondern das geht nur im Verbund mit den Universitäten, mit den Landschaftsverbänden, mit den Forschungsinstituten, mit dem Landesarchiv etc. Das ist vorgesehen. Das spiegelt übrigens auch der Wissenschaftliche Beirat schon wieder. Der Beirat ist Ende des Jahres vom Kuratorium gemäß Gesetz berufen worden. Am 20. Januar hat die konstituierende Sitzung stattgefunden. Karl Rudolf Kochte aus Duisburg ist Vorsitzender. Konstanze Itzel, die Direktorin des Haus der Europäischen Geschichte, Stellvertreterin, und Frank Bischoff, der Landesarchivdirektor, ist ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des Beirates. Dies alles wird der Öffentlichkeit vorgestellt werden, unmittelbar nach Ostern in einer Pressekonferenz, die schon hätte früher stattfinden können, Corona-bedingt jetzt verschoben wurde nach Ostern. Also dann wird man vieles noch hören. Ein Satz zum Organigramm. Wir werden im Laufe dieses Jahres noch sowohl den Sammlungsdirektor, Sammlungsdirektorin wie auch Ausstellungsdirektor suchen, ausschreiben, so wie sich das gehört. Die Stellen haben wir jetzt ab 21, haben aber jetzt erstmal die Aufgabe, die Jubiläumsausstellung fertigzustellen. Und dann gibt es eine zunehmend hauptamtliche Struktur, die Herr Köhler, so wie Sie es sagen, uns das ehrenamtliche Präsidium nach und nach hoffentlich
in die Freiheit
völlig geruch- und geräuschlos unnötig machen.
Sagt Hans-Walter Hütter in unserem WDR3-Forum Schatzhaus NRW, wohin steuert das Haus der Landesgeschichte? Bei uns ist auch Hagen-Lippe-Weißenfeld von der Kulturpolitischen Gesellschaft, Barbara Rischhoff-Patzinger, die Dezernentin des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Auf das Wort warten aber im Moment noch Gertrude Zepel-Kaufmann, Leiterin des Instituts Moderne im Rheinland. Nach ihr wird dann Ulrich von Allemann sprechen, Politikwissenschaftler an der Heine-Universität in Düsseldorf.
Also einiges von dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, Herr Hütter, macht mich freudig auf die Zukunft hoffen, dass manche Dinge eingelöst werden. Ich möchte aber noch mal etwas weiter vorne anfangen. Und wir haben es ja beim Museum mit einem ganz spezifischen Kulturmodell zu tun. Und dieses Kulturmodell ist, was die Entwicklung von Museumskultur angeht, in einem höchst elaborierten Stand. Also die Kritik an Ausstellungen insgesamt finden wir schon bei Walter Benjamin, der immer wieder appelliert hat an die Vernissagenbesucher, die ihre Enttäuschung zeigen, wenn sie Bilder sehen. Wir sind davon weit weg, wir können es. Ja, man kann Museen machen und es ist keine Herausforderung, im Gegensatz zu vor 30 Jahren war es eine Riesenherausforderung, ein Museum zu machen. Aber es hat sich so wahnsinnig viel getan. Also das ist, denke ich, nicht die Herausforderung. Aber die Herausforderung ist, einen Transfer zu schaffen, zum Beispiel jetzt von einem Museum, das die Bundesrepublik im Blick hat, und ein Museum, das ein Land repräsentieren möchte.
Erst Herr von Allemann, dann Frau Rischhoff, Entschuldigung.
Ich bin auch gleich fertig. Und das geht nicht ohne kulturwissenschaftlich strengen Blick, der die Forschung zeitgleich einbezieht und nicht daran denkt, wie man das Museum macht.
Okay, dann bin ich dran. Jetzt habe ein paar kleine Punkte sich angesammelt. Herr Hütter, Sie müssen dringend, was Sie eben selbst ja auch angekündigt haben, mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Kommunikation. Die Öffentlichkeit will wissen, was los ist. Und das haben Sie jetzt angekündigt, das ist ja hervorragend. Und das sollte dringend weiter umgesetzt werden. Die Homepage des Haus der Geschichte ist deplorabel, auf Deutsch beklagenswert. Zweitens,
Entschuldigung, sehr gut, Entschuldigung, Herr von Allemann, wir haben jetzt am 1. April fängt der Chef der Online-Redaktion an. Ich kann die mir doch nicht backen. Und Herr von Allemann, zur Pressekonferenz Mitte April wird es für die Jubiläumsausstellung eine elaborierte Homepage geben, dann nennen Sie mir doch mal eine Ausstellung oder ein Museum, das ein halbes Jahr vor der Eröffnung bereits mit einer Homepage aufwarten kann. Die großen Häuser ja, aber Häuser im Entstehen kenne ich keines. Also wollen wir bitte auch die Kirche im Dorf lassen.
Also das Gesetz, Stiftungsgesetz gilt seit einem Jahr und zwei Monate, also da hätte man schon ein bisschen mehr auf die Beine stellen können in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit. Zweitens begrüße ich, Herr Hütter, was Sie gesagt haben, dass man diesen Eröffnungstermin des großen Peter-Behrens-Baus, der Gesamtausstellung, dann nicht so genau sein muss, ob das wirklich 2026 gelingt oder ob man da nicht auch eher auf 2028 blicken muss, das ist richtig. Die Bayern haben auch mindestens 10 Jahre gebraucht für ihr Haus. Insofern ist es gut, dass Sie da nicht sagen und den Mund zu voll nehmen und sagen, doch das wird fertig. Denn da gibt's noch mehr Player. Das Denkmalamt natürlich, diesen historischen, fantastischen Bau am Rhein in Düsseldorf, da hat das auch noch ein bisschen mitzureden. Und der Bauträger, da will ich gar nicht drüber reden, die landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb, da haben wir an Universitäten auch so unsere Erfahrungen. Meistens wird es doppelt so teuer und doppelt so lange, aber vielleicht gelingt es ja diesmal besser. Drittens, und das ist mein letzter Punkt im Augenblick, drittens muss ich auch nochmal an Herrn Lippe-Weißenfeld anknüpfen und die Konstruktion des Gesetzes. Das haben Sie nicht geschrieben. Da sind Sie nicht dran schuld. Aber diese Konstruktion, das steht ja auch sogar im Stiftungsgesetz drin, 3 Präsidenten am Anfang für den Neuaufbau ehrenamtlich, nebenamtlich, kurz vor der Pension stehend, mit nicht so ganz klaren Kompetenzabgrenzungen für den Außenstehenden, halte ich nicht für glücklich. Dann 2022, wenn die Ausstellung vorbei ist, und dafür wünschen wir alles Beste, dann sozusagen die große Dauerausstellung zu machen mit dann irgendwie einem neuen Team, ob das wirklich so gut überlegt war von unseren Landesoberen, die das eingesetzt haben, das möchte ich bezweifeln.
Erst Frau Rüschow, dann bestimmt Herr Hütter.
Ja, also ich muss jetzt auch mal ein bisschen verteidigen. Ich finde das jetzt erstmal sehr gut, dass geplant wird. Wir machen so eine Art Werkstattausstellung und dann kommt eine Wanderausstellung. Es ist ja auch erstmal eine gute Herangehensweise, insbesondere zum Jubiläumsjahr. Und so funktioniert ja auch Museumsarbeit. Aber ich frage mich sehr oft, weil ich mich mit unseren eigenen Häusern natürlich intensiv beschäftige, ist es überhaupt noch angesagt, so ein Haus der Geschichte in der Form mit einer herkömmlichen Präsentation auf den Weg zu bringen? Nicht nur wegen Corona, aber wir merken einfach, und da bleibe ich jetzt mal bei den erfolgreichen Häusern der Geschichte, die gerade die Türen geöffnet haben. Das Haus der Geschichte von Baden-Württemberg, da ist es so, dass es 2003 eröffnet worden, nämlich gleichzeitig zum Archäologiemuseum, was ich ja lange geleitet habe. Erst waren Riesenschlangen vor dem Haus. Gehen Sie mal jetzt hin, da sind Sie ziemlich einsam. Also die Frage ist halt einfach, wie lange hat so eine Dauerausstellung eine Gültigkeit? Wir erleben es überall, die Dauerausstellungen sind leer. Deswegen ja auch oft die Geschichte, mach doch die Dauerausstellung frei, da kann jeder umsonst reingehen. Ein Grund ist doch, weil keiner hingeht, aber bei den Sonderausstellungen stehen sie unheimlich lange Schlange. Das heißt, ist es das richtige Konzept, und Sie sprachen ja eben von mehreren tausend Quadratmetern, vielleicht wären es drei, das zu installieren? Oder braucht man nicht mal ein viel dynamischeres Haus mit wechselnden Aspekten, was dann immer den Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht wird? Die Menschen ticken heute anders und Museumsbesuch funktioniert anders. Und das finde ich in dieser bislang, vielleicht ändert sich ja auch alles, aber herkömmlich geplanten Ausstellungskonzeption problematisch. Ich würde da ein bisschen zukunftsorientierter rangehen.
Ertragen Sie noch einen Wortbeitrag von Herrn Lippe-Weißenfeld? Machen Sie weiter.
Ich schließe mich direkt an. Ich finde das genau richtig, was Frau Rüschow-Partzinger sagt, dass man tatsächlich, und damit sind wir nämlich bei dem politischen Aspekt dieses ganzen Museums, was ja nicht umsonst beim Landtag aufgehängt ist, das muss man sich auch strukturell...
Überfraktionell.
Exakt. Das ist eine sehr gute Idee gewesen, hat aber auch eine Verpflichtung, die es mit sich bringt. Und jetzt stelle ich mir das einfach mal, wir beamen uns mal ins Jahr 2028, Sie eröffnen oder jemand anders, wie auch immer. Und was erwartet mich dann als Besucher? Und da hätte man doch jetzt die Chance, und da bin ich genau bei Ihnen, zu sagen, weißt du was, warum ist das nicht eine Diskursplattform, wo du, ich sag jetzt mal wirklich in kürzester Geschwindigkeit aktuelle Themen verhandeln kannst, indem du zum Beispiel auch zuschaltest in den Landtag, in die Politik hinein, in die Verwaltung. Du hast praktisch durch den Standort auch die Möglichkeit, dass ein Ministerpräsident mal kurz rüberkommen kann. Man kann ein wunderbares Studio in so einem Riesenhaus mit aufbauen und ist praktisch in einem Gegenwartsdialog. So, das ist der eine Aspekt. Der andere ist, wir haben ja die Landeszentrale für politische Bildung. Übrigens, deren Chef ist jetzt der vorhin genannte Herr Dr. Guido Hitze, ehemaliger Chef der Planungsgruppe. Dann hat er ja praktisch jetzt schon alle Ideen im Koffer und der wäre bestimmt bereit, wenn Sie kommen, zu sagen, lassen Sie uns doch mal kooperieren in der Form, dass wir allen Schülern im Lande dieses großen Bundeslandes, auch in Lippe, was 2,5 Stunden von hier entfernt ist, vom Rheinland, die Möglichkeit geben, in dieses Haus zugeschaltet zu werden. Da müssen die nicht zwingend sofort hinfahren, aber die können in der Schulklasse praktisch digital, und das haben wir jetzt in Corona gelernt und geübt, da haben wir alle keine Probleme mehr damit, können die zugeschaltet werden, werden von Ihnen, Ihrem Team angefixt, sind Teil eines Dialoges, eines Diskurses, und dann sagen die, weißt du was, jetzt fahre ich mal nach Düsseldorf und guck mir mal an, was da sonst noch so alles steht. Also ich glaube, so muss man es machen.
Herr Hütter, Sie haben jetzt viel bis hierhin gehört, Sie wollen bestimmt was sagen.
Ja, also zunächst freue ich mich, was Herr Lippe sagt. Ich habe den Eindruck, als hätten Sie in der vergangenen Woche in einem Nebenraum gesessen und gehört, was wir in Sachen Online-Konzept geplant haben. Also ich kann sagen, die Ideen sind im Schwange. Und ich freue mich auf einen weiteren Dialog mit Ihnen über genau diese Fragen. Genau dieses wird eine Rolle spielen. Und deshalb wird dieses Haus jetzt ganz früh auch schon eine Online-Redaktion haben. Die ist jetzt nicht nur im Sinne von PR gedacht, sondern auch im Sinne von Kommunikation von Inhalten. Und ich darf nur in Parenthese daran erinnern, dass vor 5 Jahren ich mit dem Haus der Geschichte in Bonn das erste große Museum war, das eine eigene Abteilung nur für die digitalen Themen zusammengestellt hat. Also ich weiß, worüber wir reden, und ich finde das glänzend, was Sie sagen, Herr Lippe. Und Frau Bartzinger, genau das, was Sie sagen, aktiver Dialog, Beweglichkeit in einem solchen Haus, halte ich für unabdingbar, auch heute schon, aber auch in der Vergangenheit. Das Schöne ist, diese Fläche von 1400 Quadratmetern Wechselausstellung, die geplant sind, lässt sich auch aufteilen in zwei, drei unterschiedliche Wechselausstellungsflächen, sodass man auch auf kleineren Flächen kürzer reagieren kann und nicht immer 2 Jahre braucht Vorlauf, um eine Wechselausstellung zu machen. Also genau diese Aspekte sind im Auge, und ich denke, dass in der Tat durch das Lernen des Digitalen in den Corona-Zeiten wir einiges besser können. Wir haben aber auch gelernt, wie unkreativ und unkommunikativ Videokonferenzen sein können. Das wissen wir auch alle. Also insofern wird man noch mal genau hinsehen müssen, was da passiert.
Lassen Sie nämlich eines noch sagen.
Die Aura des Exponats zurückkommt. Nein, ich muss da was richtigstellen, Frau Bartzinger, mit den Dauerausstellungen. Das mag ja für einige Häuser gelten. Dauerausstellung heißt auch nicht, dass die Ausstellung 50 Jahre stehen, dann sind die abgegrast. Aber 10, 15, vielleicht 20 Jahre können Dauerausstellungen, wenn sie auch aktualisiert werden in der Laufzeit, schon halten. Also ich kann nur sagen, die Dauerausstellungen in Bonn, die in Leipzig, ich könnte jetzt auch andere Häuser nennen, das will ich gar nicht tun, die haben Besucherzahlen, so wie sie die seit vielen, vielen Jahren haben, ungebrochen und zum Teil steigern. Also es ist nicht nur die Wechselausstellung. Ich glaube, dass es die intelligente Kombination zwischen Dauer- und Wechselausstellungen ist und die zusätzlichen Angebote, die man macht.
Genau,
Museum als dritter Raum von historischer Vermittlung. Das ist das Spannende.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass das notwendig ist und wichtig. Entschuldigung, bin sofort fertig. Aber ich glaube, über das kennen wir auch und das haben wir gelernt. Und die Zusammenhänge kennen wir auch alle. Was aber wichtig ist, ist, dass wir Museum out of the box lernen müssen. Und das können wir halt durch Corona jetzt. Nicht nur zum Beispiel, man fährt dorthin und das Museum ist dann vor Ort und man muss nach Düsseldorf fahren, um sich das anzuschauen. Wenn die Lipper und die Westfalen und die Südwestfalen, ich weiß
den
nicht,
was alles... Denen muss man Geld geben, dass sie da hinfahren, ja? Oder wie?
Damit die sich auf den Weg machen. Nein, den muss man... Aber es muss doch auch möglich sein, dieses Haus in den Landesteilen zu zeigen und nicht nur durch eine Wanderausstellung, sondern durch heute moderne Medien. Und das meine ich eben mit den Kooperationen mit anderen Häusern. Und da kann man dran arbeiten. Das kostet Geld und das kostet personelle Ressource. Aber das fände ich ganz, ganz wichtig.
Frau Zippel, völlig d'accord.
Ja, ist Frau Zippel. Also ich möchte doch nochmal auch ins Grundsätzliche reingehen. Also wir haben den Faktor Veränderung, die mediale Landschaft verändert sich. Corona, mit Sicherheit wird sich was verändern im Wahrnehmungsvermögen und in der Massengestaltung. Ich würde einen polemischen Vorschlag machen. Wir mieten irgendwo einen großen Kinoraum und lassen ganz Nordrhein-Westfalen die Serie Heimatflimmern gucken. Da ist so wahnsinnig viel drin an Einzelelementen, die man sich gestalterisch auch in einem Museum mit Exponaten vorstellen kann. Aber ich möchte herzlich darum bitten, noch mal eine Grundsatzdiskussion zu führen. Wir haben es mit Nordrhein-Westfalen zu tun. Und welche Aufgabe haben wir und worüber müssen wir diskutieren, wenn wir die Aufgabe haben, das über eine mediale Präsenz zu vermitteln? Ich nehme einen Begriff, der in der neuen Museums- oder Ausstellungstheorie auch eine wichtige Rolle spielt. Das ist die Treuhänderschaft. Wir haben eine treuhänderische Aufgabe, und diese treuhänderische Aufgabe, deren sich bewusst zu werden, was impliziert das? Und das ist nicht die Aufgabe, ein gutes Museum zu machen. Nochmal polemisch, wir sind super gut, was die Kompetenzen angeht. Und sie bringen alle wunderschöne Museen zustande. Aber müssen wir uns nicht fragen, wie sieht eine treuhänderische Substanz aus, die wir zu vermitteln haben in ein bestimmtes Kulturformat.
Ja. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also National Heritage heißt sowas in England. Wir sind in einem Moment, Herr Hütter, Sie haben neulich auch in einem Beitrag in der FAZ zusammen mit anderen Museumsdirektoren einen Beitrag geschrieben. Es ging um die Frankfurter Paulskirche. Wir sind in einem Moment, wir haben vor kurzem den Schauplatz Petersberg eröffnet zur Bonner Republik. Es gibt eine Diskussion um die Frankfurter Paulskirche, eine sehr angeregte, wo wir da genau sind. Rekonstruieren, haben wir eine neue Rekonstruitis in Deutschland. Mich würde die Frage noch interessieren, in so einer Schlussrunde, welche identitätspolitische Funktion übernimmt Public History? Kann das passieren, was mir so imponiert, als 1961 ein unbekannter Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, der hieß Franz Meyers, hingegangen ist und hat gesagt, dieses Land ist nicht nur ein Bindestrichland, dieses Land ist nicht nur ein Industrieland oder ein Energieland oder ein Kohleland, es ist ein Kulturland. Was hat der Mann gemacht? Er hat die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen gegründet. Will sagen, welche Rolle kann sowas im Sinne von Public History einnehmen, Herr von Allemann, im Guten wie im Schlechten?
Der gute Franz Meyers, der wirklich ein sehr interessanter Ministerpräsident und zu Unrecht von vielen vergessen worden ist, hat aber auch eine, ich sag's mal, Schnapsidee gehabt, nämlich er hat ein Preisausschreiben ausschreiben lassen, um diesen ungeliebten Namen Nordrhein-Westfalen, den viele nicht mochten, zu ersetzen. Und der schönste Vorschlag war, wegen der Bergbau mit Stahl. Schönste Vorschlag war, fand ich, Montana sollte das Land heißen. Und das zeigt irgendwie die Absurdität. Wenn nun mal ein Name, solcher Name in der Welt ist, man gewöhnt sich dran. Und die Schleswig-Holsteiner, die Baden-Württemberger, die Rheinland-Pfälzer haben sich auch an ihren Doppelnamen gewöhnt. Also das ist nicht mehr unser heutiges Problem. Die Landesidentität ist gewachsen. Wir in Nordrhein-Westfalen ist gelernt worden von einer Landesregierung. Es ist im Grunde von weiteren Landesregierungen, auch wenn es nicht wörtlich so formuliert wurde, übernommen worden. Diese Identitätssuche, die ist auch irgendwie ein bisschen eitel. Denn das ist nun mal so, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine Identität haben wie die russische Matroschka-Puppe. Im Innersten ist man Kölner oder vom Eilstein und dann ist man auch noch Rheinländer und dann ist man auch noch Nordrhein-Westfale und Europäer und Deutscher. Und das muss jetzt nicht die eine Identität des Landes sein.
Ich wollte natürlich auf was hinaus, auf die Meistererzählung.
Das muss die Geschichte auch nicht auf dieser Klaviatur alleine spielen. Aber ich würde gerne noch als Schlussüberlegung Ihnen mit auf den Weg geben, Hölter, unterschätzen Sie nicht die Mühen der Ebene. Das Landesdenkmalamt, der BLB, der Bau machen muss, die Landesregierung, der Finanzminister, die werden Ihnen noch das Leben ganz schön sauer machen wahrscheinlich in den nächsten Jahren.
Hört er ja in 2 Jahren auf.
Und da müssen Sie ein dickes Fell haben.
Frau Zepel, dann Herr Hütter.
Ja. Mir scheint doch mal dieses Bindestrichland, möchte ich einfach mal wegdenken. Wir haben es mit viel mehr zu tun als ein Bindestrichland, wo wir immer mit nach dieser Identität suchen. Wir haben es mit einem Raumzeitphänomen zu tun, das sich heute in einer ganz anderen Perspektive ergibt, nämlich als Kartografierung, die sich in dieser Zeitraumidentität in sehr unterschiedlichen Dingen zeigt. Wir haben eine Klosterkarte, wir haben eine Brotkarte, wir haben eine Karnevalskarte. Und von einem Ort zum anderen, von Köln und Düsseldorf, ist schon der Unterschied im Dreigestirn in den Prinzenpaar.
Allein die Biersorten, genau.
Genau, also wir haben es mit ganz anderen Phänomenen zu tun, die sich unter einem kulturwissenschaftlich-analytischen Blick zunächst mal überhaupt bewusst machen, die wir uns bewusst machen müssen. Und das geht überhaupt nicht ohne eine entsprechende Forschung, die auch diese wirklich höchst aktuellen Diskurse mit einbezieht. Das Rheinland hat auch eine eigene Identität und als Institut Moderne im Rheinland verfolgen wir seit vielen Jahren eine ganz spezifische kulturwissenschaftlich, historisch und aktuelle und medial vermittelte Identität, die vieles sagen könnte. Aber
planen Sie, Herr Hütter, letztes Mal darf ich Sie höflich ärgern, eine Meistererzählung für das Land Nordrhein-Westfalen?
Da können Sie eine schnelle Antwort haben, nein. Aber lassen Sie mich noch mal kurz auf Herrn Allemann eingehen. Ich bedanke mich für die Sorgen, die Sie äußern, die wir noch im Umgang mit den Playern beim Behrensbau haben werden, ja. Und der Behrensbau, glaube ich, hält für alle Beteiligten noch eine Reihe von Überraschungen vor. Einiges haben wir jetzt schon gelernt in dem einen Jahr.
Der heißt so, weil der Architekt Peter Behrens heißt.
Ja. Sehr moderner Bau.
20er Jahre,
Stahlskelett. Mehr als 100 Jahre alt, aber er entspricht.
Bauhaus eben, vor dem Bauhaus.
Er entspricht eben in vielen, vielen Dingen des Praktischen nicht mehr den Anforderungen und den gesetzlichen Notwendigkeiten, die wir
der
heute
Eingang
haben.
Der Eingang ist ein Nadelöhr. Der Eingang allein ist ein Nadelöhr.
Aber da gibt's, Herr von Allemann, auch da gibt's schon Überlegungen, Seiteneingänge und so. Ja. Aber eines will ich doch deutlich machen. Bislang, jetzt, mit Blick auf die Vorbereitung der Jubiläumsausstellung, hatten wir mit all den Playern, die Sie ansprechen und einigen mehr, Feuerwehr, Stadt und zu tun. Und ich kann nur sagen, die Kooperation war wirklich gut. Auch, und das sage ich hier ganz ausdrücklich, mit dem vielgescholtenen BLB Nordrhein-Westfalen. Bislang kann ich nicht klagen, im Gegenteil. Bin wirklich froh, dass das gut läuft. Und lassen Sie mich sagen, ich mache jetzt über 30 Jahre Museum. Bonn, Berlin, Leipzig, habe viele denkmalgeschützte Gebäude umgebaut, hergerichtet für Ausstellungen. Überall gab es diese Probleme, aber bislang habe ich noch jedes Museum rechtzeitig eröffnet.
Planen Sie Geschichte von oben, Herr Hütter? Weil wir haben jetzt mehrfach schon gehört, die sozialen Bewegungen, die Partizipation, das Problem, es gibt den Rheinländer, es gibt den Westfalen, den Ostwestfalen, der Ruri wird schon problematisch mit der Namensbezeichnung oder ähnliches. Geschichte von oben?
Nein, es ist die politische Geschichte, die muss natürlich vorkommen. Das ist Forderung, das ist vielleicht sogar der rote Faden für die Dauerausstellung. Ich denke, dass das Sinn macht, aber darüber muss man nachdenken. Auch der Alltag, also die Auswirkungen der politischen Geschichte auf den Alltag oder auf das Lebensumfeld der Menschen könnte auch zu einem roten Faden der Ausstellung werden. Darüber muss man noch mal heftig diskutieren. Nein, die Auswirkungen auf den Menschen, der Lebensalltag der Menschen, auch die unterschiedlichen Lebensräume, also die ländlichen Räume am linken Niederrhein meinetwegen oder im Siegerland, müssen genauso Berücksichtigung finden wie die großstädtischen Agglomerationen im Ruhrgebiet. Also dieses, jetzt muss ich auch noch Westfalen nennen, damit man nicht sagt, da hast du einen vergessen. Es muss die Mischung sein. Und wissen Sie, eine der zentralen Aufgaben ist doch, das sagt auch das Gesetz, dieses Haus muss informieren, Geschichte vermitteln. Aber es muss informieren, denn wir sollen doch nicht so tun, als würden alle Menschen die Geschichte des Landes oder der Republik oder Europas aus dem FF kennen. Nein, wir brauchen eine informative Basis, um dann zu einer Diskussion anregen zu können, die dann unterschiedliche Meinungen, Stimmungen bringt, Emotionen. Da muss auch mal einer in dieses Haus kommen und sich ärgern. Das ist besser, als wenn er durchläuft und überhaupt keine Eindrücke hat. Und wenn er irgendwie positiv berührt ist, ist auch okay. Ja? Also ich finde, Information...
Nur nicht langweilen, das ist das Schlimmste.
Nee, nicht langweilen, genau dies ist es.
Lieber ärgern als langweilen.
Ja, Information und Emotion gehören bei einem modernen Museumsbetrieb, also Museum nicht in diesem alten Sinne, dazu. Und wir müssen anregen, auch weiterzudenken. Und damit sind wir dann auch bei der Frage, das ist nicht ein Museum für die Landtagsabgeordneten oder wen auch immer, oder auch nicht für die Politik- und Geschichtsordinarien, die können das alles. Nein, es muss für die breite Bevölkerung sein. Und dieses Stichwort ja von allem, das stammt ja noch aus Ihrer Zeit da. Demokratie in Vielfalt und Wandel. Das ist schon ein guter Oberbegriff, den man mitnimmt, den wir auch mitnehmen wollen. Nur das müssen Sie operationalisieren, damit Sie einen interessanten, spannenden, nicht langweiligen dritten Ort zur Geschichtsvermittlung, Public History, Bestandteil von Public History haben. Und Frau Kepel, so einfach, wie ich das Ihren Worten entnommen habe, ein gutes Museum zu machen, so einfach ist das auch heute nicht.
Frau Rischhoff-Fatzinger, bitte.
Ja, mir ist noch mal wichtig, es ist gerade gesagt worden, was gehört zu Nordrhein-Westfalen insgesamt? Und ich möchte auch noch mal wirklich unterstreichen, natürlich ist es ein künstliches Gebilde einer bestimmten Zeit geschuldet. Und das wird sich auch wieder irgendwann verändern, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ich bin Archäologin von Haus aus und ich weiß natürlich, welche Kulturräume es gibt. Und Nordrhein-Westfalen ist für sich kein Kulturraum. Das ist es definitiv nicht. Viel zu vielschichtig. Deswegen kriegt man auch das mit der Identität nicht hin und sagt, ich bin jetzt Nordrhein-Westfale. Man ist, was weiß ich, das ist ja eben auch schon gesagt worden, man weiß, man lebt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Aber ich habe Sie ja auch so verstanden, dass das ja auch nicht Sinn ist, weil das wird ja auch niemals gelingen, eine Identität dann irgendwie zu schaffen, weil ein einheitlicher Kulturraum ist Nordrhein-Westfalen, so wie es jetzt ist, sicher nicht. Wenn ich immer sage, ich bin für Westfalen-Lippe zuständig, kommt immer so vor, ah, oh, Lippe, das ist so wunderschön. Und ich denke, ja, ist noch ein bisschen mehr. Also Westfalen-Lippe ist noch ein bisschen größer, aber die Leute kennen Regionen und die kennen Kulturräume. Und so arbeiten wir ja auch immer. Und Grenzen sind nicht Grenzen, die fix sind. Kulturelle Dinge verändern sich und sind auch grenzüberschreitend. Und ich finde das wichtig, in dem Haus auch das zum Ausdruck zu bringen, warum es Nordrhein-Westfalen gibt und was es ausmacht. Aber Identitätsstiften, das wird, glaube ich, nicht gelingen, sollte auch gar nicht Ziel sein.
Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Goethe passt irgendwie immer, klingt manchmal ein bisschen nach Heinz Erhardt, ist aber doch anspruchsvoller. Nicht 3000 Jahre, 75 Jahre Landesgeschichte werden, habe ich es richtig in Erinnerung, am 23. August in einer Werkstatt-Jubiläumsausstellung?
Nein, am 23. August ist der Tag des Geburtstages, da wird es höchstwahrscheinlich eine Veranstaltung der Landesregierung geben und die Eröffnung der Jubiläumsausstellung wird höchstwahrscheinlich am 26. August sein.
sagt Hans-Walter Hütter, Präsident des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn und gegenwärtig auch Sprecher des Präsidiums des Hauses der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen in diesem WDR3-Forum Schatzhaus Nordrhein-Westfalen. Wohin steuert das Haus der Landesgeschichte? Bei uns waren Professor Dr. Gertrude Zepel-Kaufmann, die Direktorin des Instituts Moderne im Rheinland, Frau Dr. Rischhoff-Patzinger, die Dezernentin für Kultur des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe. Bei uns war auch Ulrich Alemann von Alemann, Politikprofessor aus Düsseldorf an der Heine-Universität und Dr. Hagen-Lippe-Weißenfeld, der Sprecher des Regionalverbandes Nordrhein-Westfalen innerhalb der Kulturpolitischen Gesellschaft und lange war er auch Direktor der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Und bis hierhin führte durch die Sendung Michael Köhler. Ihnen allen hier vielen Dank, dass Sie da waren, angeregt, engagiert diskutiert haben. Und ich bin sicher, dass wir das fortsetzen werden. Ich jedenfalls bin sehr neugierig darauf. Vielen Dank.